Vor 14 Tagen haben wir betrachtet, dass der Kampf, der Glaubenskampf in unserer Zeit um das Wort Gottes geht. Wir haben betrachtet, dass es Mächte und Gewalten sind, die das Wort Gottes entwerten oder umdeuten oder schwach machen wollen und dass das hineingeht in die Gemeinden und auch in unser Leben. Wir haben betrachtet, dass es dagegen nur eine Möglichkeit gibt, dieses Kampf und der zu gewinnen, und das ist der Glaube, das Vertrauen auf Gott und sein Wort. Wir Glaubende haben aber trotz all dem bei der einen oder anderen Begebenheit in unserem Leben Schwierigkeiten. Meistens dann, wenn wir in Not geraten, ist sofort das Warum da. Krankheit, Not, Schmerz, vielleicht auch Nöte auf dem Arbeitsplatz. Also Nöte jeder Art und Weise und Bedrängung, aus denen wir ausbrechen wollen, die lassen ganz schnell in unserem Leben die Frage nach dem Warum auftauchen. Gottes Wort und Wege richtig zu verstehen, ist uns in solchen Situationen nicht immer leicht. In Jesaja lesen wir dazu: So viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Diese Stunde soll uns helfen, mit Widersprüchen unsere Erfahrungen und Erwartungen und Gottes Handeln besser umzugehen. Besser zurechtzukommen, damit wir nicht jedes Mal in eine Glaubenskrise kommen, wenn es nicht gerade so läuft, wie wir es erwartet haben. So viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher steht auch über der menschlichen, die göttliche Logik. Und der Logik, diesen Ausdruck begegnet uns in der Schrift an verschiedenen Zusammensetzungen und Ableitungen, versteht man die Lehre von den Gesetzen richtigen Denkens und Erkenntnis. Das ist das, was der Mensch sich darunter vorstellt. Die einen gründen die Logik auf Psychologie, das heißt menschlich-seelische Vorgänge, während andere die Logik streng mathematisch, das heißt genau berechenbar, aufgefasst haben wollen. Das sind so diese zwei menschlichen Strömungen, die wir haben. Mir scheint im Moment so diese menschlich-seelischen Vorgänge im Vordergrund zu sein. Das liegt vielleicht auch daran, dass es die Steff studiert, aber ich glaube, es ist in unserer Gesellschaft immer wichtiger, weniger streng nach mathematischer Logik vorzugehen, sondern eher nach dem Fühlen, nach unserem Erkennen, nach dem Verstehen des anderen. Unser natürliches Denken ist ohne Zweifel eine Funktion der Seele. Je nach dem Zustand der Seele ist auch unser Denken klar und geradlinig oder verworren, gelöst oder durchsichtig oder verkrampft. Im Gegensatz zur menschlichen Logik kennt Gottes Wort auch eine göttliche Logik, ein Denken des Glaubens, der vom Heiligen Geist beeinflusst, regiert, der das Urteilsvermögen und das Erkennen auf eine ganz andere Bahn lenkt. Es geht um das Erkenntnis, dass Gottes Wege gut sind. Es geht darum, dass göttliche Logik etwas mit Glauben zu tun hat. Die menschliche Logik ist an sich für sich weder gut noch böse. Auch Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Fühlen sind an sich nichts Gotteswidriges, aber auch nicht gottesgefällig. Also unsere natürliche Logik hat nichts mit Gottesgefälligkeit zu tun. Es kommt wie bei allem darauf an, in wessen Dienst ich den Leib und die Seele samt ihrer Funktion stelle. Ich kann es auch anders einfach formulieren: Was fange ich mit mir an? Das entscheidet darüber, ob es in Gottes Augen gut oder böse ist. Ein Kriterium gibt es: Alles, was sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und uns vom Gehorsam gegen Christus abziehen will, Das ist in Gottes Augen böse. Und das legen wir als Kinder Gottes bewusst weg. Selbst wenn es sich um logische Gedanken, Gedanken, Folgerungen, Erkenntnis unserer vernünftigen oder unserer natürlichen Vernunft handelt. Das schreibt Paulus auch in 2. Korinther 10, Vers 5. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Es geht also um ein bewusstes Verzichten auf menschliche Logik und Erfahrung und das Vertrauen auf göttliche Barmherzigkeit. Ich versuche das ein bisschen deutlich zu machen. Ein typisches Beispiel für die Art und Weise, wie menschliche Logik denkt und rechnet und danach auch agiert, finden wir in Markus 11, 27 bis 33. Ich lese es. Und sie kamen wieder nach Jerusalem. Und als er, Jesus, im Tempel umherging, kamen zu ihm die hohen Priester und Schriftgelehrten und Ältesten und fragten ihn, aus welcher Vollmacht tust du das? Oder wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dass du das tust? Jesus aber sprach zu ihnen, ich will euch auch eine Sache fragen. Antwortet mir, so will ich euch sagen, aus welcher Vollmacht ich das tue. Die Taufe des Johannes, war sie vom Himmel oder von Menschen? Antwortet mir. Einfache Frage. Und sie bedachten bei sich selbst das Loge. Sie denken, sie bewegen ab, logisches Denken, berechnen bei sich selbst und sprachen. Sagt mir, sagen wir, sie war vom Himmel, so wird er sagen, warum habt ihr ihn dann nicht geglaubt? Oder sollen wir sagen, sie war von Menschen? Da fürchteten sie sich vor dem Volk, denn sie hielten alle Johannes wirklich für einen Propheten. Und sie antworteten und sprachen zu Jesus, wir wissen es nicht. Und Jesus sprach zu ihnen, so sage ich euch auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue. Haben wir dieses menschlich-logisches Abwägen, Denken betrachtet? Da haben wir beides drin. Mathematische Berechnung und seelische Verknüpfung. Also auf der einen Seite die seelische Verknüpfung, was sagt das Volk, Psychologie, und auf der anderen Seite diese Berechnen darüber, ja, was sagen wir, die dachten bei sich, sagen wir es vom Himmel, so wird er sagen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? In Vers 31 steht das im griechischen Text das Wort logizonto. Ich habe es richtig ausgesprochen. Sie überlegten oder zogen ihre Schlüsse. In diesem Ausdruck ist unser Fremdwort Logik enthalten. Nicht unsere natürliche Logik befähigt uns zu irgendetwas, was vor Gott gilt, sondern er selbst, Gott selbst, muss dieses Denken in uns hineinlegen und zur Wirkung bringen, wenn es vor Gott Bestand haben soll. Das schreibt Paulus in 2. Korinther 3, Vers 5. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selbst, uns etwas zuzurechnen als von uns selbst, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott. Menschliche Logik ist seelisch gebunden, ist irdisch verhaftet, das heißt, es ist immer im Hier und Jetzt und kann Gott in aller Tiefe, Höhe, Breite und Länge nicht begreifen. Trotzdem hat sie für alle irdischen Angelegenheiten nicht nur ihre Berechtigung, sondern sogar ihre Notwendigkeit. Menschliche Logik ist auch hier an für sich weder gut noch böse, kann aber, wie unser ganzer Leib, mit all seinen Organen als Werkzeug der Gerechtigkeit oder der Ungerechtigkeit zur Verfügung gestellt werden. Hier haben wir eine klare Verantwortung. Ich komme zur göttlichen Logik. Von einem logischen oder vernünftigen Gottesdienst berichtet uns Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger, Klammer auf, logischer, Klammer zu, Gottesdienst. Nochmal. Der Glaube zieht die Schlussfolgerung. Wenn Christus mich erkauft hat, am Kreuz von Golgatha und mit seinem Blut bezahlt hat, dann gehöre ich ihm auch völlig. Ausschließlich. Ohne Wenn und Aber. Nicht Furcht vor Strafe, nicht Höllendrohung, sondern das Erbarmen Gottes führt zur völligen Hingabe des Lebens, zum logischen Gottesdienst. Das ist so einfach zu verstehen für uns alle, die wir an den Herrn Jesus und die Erlösungstat am Kreuz glauben. Wenn wir das nicht tun, sind wir eh nicht gerettet. Aber wenn wir Kinder Gottes sind, glauben wir an die Erlösungstat Jesu Christi am Kreuz. Und wenn er uns teuer erkauft hat, von Satan losgekauft hat, dann ist völlig klar, dass wir ihm mit allem, was wir sind und haben, gehören. Das ist göttliche Logik. Unsere irdisch-menschliche Logik, die meist bewusst oder unbewusst im Dienst der Ich-Sucht und der Sünde steht, möchte dieses oder jenes Gebiet unseres Lebens der völligen Hingabe an Gott entziehen. Ich brauche mal Zeit für mich. Ich habe ein Recht darauf, glücklich zu sein. Ich habe die und die Pläne, die möchte ich verwirklicht haben. Und. Sogar der Gedanke, ich möchte besonders gut und leistungsfähig sein. Alles selig. Aber die göttliche Logik des Glaubensgehorsams stellt Geist, Seele und Leib als lebendiges, heiliges und wohlgefälliges Opfer Gott zur uneingeschränkten Verfügung. Das heißt, ich gebe ihm alles, was ich habe. Ich gebe ihm alles, was ich bin. Ich gebe ihm alles, was ich kann. Und mehr will Gott gar nicht haben. Leben wir immer und unbedingt in dieser Logik des Glaubensgehorsams? Mit weniger gibt sich Gott nicht zufrieden. Er will alles. Das ist göttliche Logik. Wenn er uns erkauft hat, wenn er alles erkauft hat, dann gehört ihm alles. Oder ist nur ein Teil von uns gerettet? Das linke Ohr. Dann gehört ihm das linke Ohr. Abraham, der Vater des Glaubens, wurde nicht seiner Leistung oder seiner Moral, sondern seinem Glauben zur Gerechtigkeit gerechnet. Wer Werke tut, der wird seinen Lohn nach Leistung und nicht nach dem Grundsatz der Gnade erhalten. Das kennen wir alle, wenn wir arbeiten gehen. Da gibt es dann eine Beurteilung, was diese Stelle an Leistung beinhaltet, und die kriegst du dann bezahlt. Und wenn du besonders viel leistest, also 130%, dann kriegst du entweder Prämie, Boni oder Akkordzuschlag. Ich bin immer für Boni, der ist höher wie ein Akkordzuschlag. Bei Gott ist das nicht so. Bei Gott ist das nicht so. Wer an den glaubt, der Gottlose rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet oder zuerkannt. Mehr ist nicht mehr nötig und auch nicht mehr ist möglich. Es gibt bei Gott keine Boni. Von daher ist die ganze Konkurrenz, die manchmal unter Gläubigen ist, völlig unnötig. Mein Lieblingsgedanke dabei ist, dass eines Missionar, wenn man einen Missionar so richtig quälen will, der fragt man, wie viele haben sich letztes Jahr bei dir bekehrt? Leistungsgedanke. Und so manches Missionsblättchen wirbt ja damit, es waren wieder viele Menschen, die zum Glauben gekommen sind, wir brauchen dein Geld, dass noch viel mehr zum Glauben kommen. Ist es jetzt Gottes Gnade oder ist es unser Geld? Wir merken, wie sich hier das Wollen für Gott zu dienen und menschliche Logik vermischt. Zum Schluss bleibt nur menschliche Logik. Der Glaube Abrahams war nicht kindisches Fürwahrhalten, nicht Schwäche oder Torheit, sondern lebendige Hoffnung gegen allen äußeren Anschein, war Stärke des Vertrauens trotz großer eigener Schwachheit und Unfähigkeit. Was dies für ihn bedeutete, als er auf den verheißenen Sohn wartete, obwohl er und Sarah viel zu alt für Kinder waren, lesen wir in Römer 4, 18 bis 24. Ich möchte nur 20 und 21 lesen. Da schreibt Paulus von dem Abraham, Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglaube, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste alles aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Der war 100 Jahre alt und seine Sarah war nicht viel jünger. Und er glaubte aufs Allergewisseste, dass der Sohn der Verheißung, der Isaak, ihm geboren wird. Alle Gottesverheißungen, du wirst große Nachkommen haben, du wirst dieses Land besitzen, du sollst gesegnet sein mit vielen Völkern und Nationen, wie Sand am Meer sind deine Nachkommen, und er hat überhaupt keinen Sohn. Das ist göttliche Logik. Das erwartet Gott aber auch von seinen Kindern. Abraham glaubte und es wurde ihm zur Gerechtigkeit. Das ist Glaube, liebe Geschwister, das ist Glaube. Es ist nicht für Wahrhalten. Er verlässt sich absolut auf Gott. Was bedeutet dies aber alles für uns? Die logische Schlussfolgerung, die der Gläubige aus Christi Tod und Auferstehung zieht, lesen wir in Römer 6, 10 und 11. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr haltet dafür, Klammer auf, zieht den logischen Schluss oder rechnet damit, Klammer zu, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Die Sünde hat keine Macht mehr. Die Sünde kann uns nicht verklagen. Die Sünde kann uns nicht lähmen. Denn die Sünde ist bezahlt. Wer einen Blick dafür bekommen hat, dass wir als Erben Gottes und Miterben Christi in der Verherrlichung seines Sohnes als dessen Glieder mitverherrlicht werden, der zieht daraus den logischen Schluss des Glaubens, dass die Spannung und Trübsal, die Not, die Verzweiflung, das Versagen, die Bedrängung der Gegenwart keinen Vergleich aushalten kann zu dem, was uns erwartet. Glauben wir das? Dann verändert sich unser Denken. Dann können wir trotz Not, trotz Leid, trotz Schmerz, trotz Fragezeichen fröhlich unseren Glaubensweg gehen. Trotz der Angst, ja? Das bezeugt der Paulus, wenn er schreibt, ich halte dafür, ich ziehe den logischen Schluss, ich rechne damit, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden, in Begriff steht oder offenbart werden wird. Liebe Geschwister, wir haben so einen wunderbaren Stand als Kinder des lebendigen Gottes. Dann spielt alles andere keine Rolle mehr. Es spielt dann eine Rolle, wenn wir mit menschlicher Logik an unsere Situation rangehen. Die Welt zielt nämlich hinsichtlich unserer Person oder der Gemeinde oft einen anderen Schluss. Sie beurteilt uns oft als schwächlich. Gläubig sind nur die, die schwach sind, zu schwach sind für das Leben, weil Starke sind ja da nicht dabei, die können ihr Leben ja selbst meistern. Sie beurteilt uns, so sagt die Bibel, als Schlachtschafe, als solche, die nicht wert sind, am Leben zu bleiben. Paulus bezieht das Zeugnis der Söhne Korahs in Psalm 44, Vers 22 auf sich, wenn er sagt, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet, Klammer auf, logisch beurteilt worden. Aber in dem allem sind wir mehr als Überwinder. Hier wird ganz deutlich menschliche Weisheit und göttliche Logik deutlich. Sie können uns 100-mal sagen, wir sind Schwächlinge. Oh ja, das sind wir. Was sie nicht wissen und was sie nicht verstehen ist, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Wenn ich das nicht ganz genau wüsste, dass wir geliebte Kinder Gottes sind, bei den vielen Vorwürfen, und oft haben sie ja auch recht, die Menschen, wie könnte ich da leben? Ich kann jeden verstehen, der in diesem Leben verzweifelt und ohne Gott von der Brücke springt. Weil es doch so sinnlos erscheint, wenn wir uns mal Gedanken machen. Und besonders an denen, die Reichen und die Schönen und die noch Reicheren und noch Schöneren dieser Zeit, dass die an ihrem Leben verzweifeln und Selbstmord begehen, kann ich nachvollziehen. Sie haben keine Träume mehr, sie haben keine Zukunft mehr, sie haben keine Hoffnung mehr. Seht ihr? Und genau das ist unsere Aufgabe. Wir haben ja eine lebendige Hoffnung. Wir haben früher gesungen, besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Wir haben ja eine lebendige Hoffnung, wir haben ja eine Zukunft. Am Sterbebett wird menschliche und göttliche Logik deutlich. Spätestens da. Der Gläubige kann trotz aller Angst und Furcht sich freuen und sagen, ich gehe heim. Und der Ungläubige, habe ich selbst schon erlebt, hoffentlich ist gleich alles rum. Das ist der Unterschied. Ja, kommen wir noch einmal auf Abraham, der Vater des Glaubens, zu sprechen. Wir verstehen, warum er der Vater des Glaubens ist. Hebräer 11, 17 bis 19 zeigt uns seine heilige, Gott wohlgefällige Logik des Glaubens. Die Stelle lautet: Durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte. Und ihm gesagt worden war, was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt werden. Er dachte, Klammer auf, schlussfolgerte oder rechnete damit, Klammer zu, Gott kann auch von den Toten erwecken. Deshalb bekam er ihn auch als Gleichnis dafür zurück. Diese Opferung Isaaks war ein Schritt unerhörter, kühner Glaubenslogik. Denn alle Verheißungen, die der Abraham hatte, die ja letztlich auf Jesus Christus zielen, waren an die Person des Isaaks gebunden. Er war die Segenslinie. Aus ihm sollte eine große Nation werden. Ohne ihn könnte die Verheißung Gottes nicht erfüllt werden. Er war der Träger göttlicher Zusage. Und nun soll Abraham, nachdem er eine ungeheure Glaubensleistung gebracht hat, indem er so lange gewartet hat, ihn wieder hergeben, soll ihn opfern, soll ihn eigenhändig umbringen, schlachten. Ich glaube, wir können es nicht einfach so bewerten. Erst wartet er auf den Bub ganz, ganz lang, dann hat er ihn und dann gibt es noch eine Verheißung Gottes und dann soll er ihn wieder hergehen. Da muss man doch an den Wegen Gottes zweifeln, oder? Da muss man doch sagen, das habe ich aber falsch verstanden. Irgendwas kann doch nicht stimmen. Das ist doch völlig unlogisch. Nach menschlicher Weisheit muss man doch sagen, Isaak ist das Wertvollste auf dieser Welt. Alles opfern, um sein Leben zu schützen. Das wäre menschliche Logik. Weil die Verheißung Gottes in diesem Isaak liegt. Dem darf alles passieren, nur sterben darf er nicht. Menschliche Logik. Sogar fromme menschliche Logik. Und wir denken da auch manchmal so. Um Gottes Wegen, um Gottes Willen. Gott hat doch gesagt, wir sollen hier. Und dann können wir doch nicht jetzt anders. Menschliche Logik. Die göttliche Anweisung lautet, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und sieh hin ins Land Moria und opfer ihn da selbst als Brandopfer. Die irdischen Denkgesetze stellen einen vor die Entscheidung. Entweder bleibt Isaak am Leben, dann können Gottes Zusage Wahrheit werden, oder aber Isaak wird getötet, dann kann der verheißene Same, Jesus Christus, unmöglich durch ihn kommen. Das war genau die Spannung, das Spannungsfeld, in der Abraham stand. Wie hätten wir wohl entschieden? Wir verstehen, warum Abraham so alt werden musste, so lange mit Gott gehen musste, so viel mit Gott erfahren musste, bevor ihn Gott vor diese Prüfung stellt. Es handelt sich bei Abraham wie auch bei uns um weit mehr als um die seelisch-natürliche Bindung eines Vaters an sein Kind. Hier stand menschlich gesprochen die Pläne Gottes auf dem Spiel und das ganze Leben, Glaubensleben Abrahams gleich mit. Hier stand für Abraham alles auf dem Spiel. Die Zusage Gottes einerseits und seine Aufforderung, Isaak zu töten, andererseits war für die menschliche Vernunft, für die auf Erfahrung beruhende Denkweise ein unüberbrückbarer Widerspruch in sich selbst. Unmöglich menschlich aufzulösen. Was tut Abraham? Er sagt sich, er folgert in göttlicher, in geistlicher Logik, das kann er nicht von sich heraus gewusst haben, wenn durch Isaak die heiligen Segensträgerlinie fortgeführt werden soll, mein Sohn aber jetzt als Kind geopfert werden soll, so bleibt nichts anderes übrig, als dass Gott ihn aus den Toten wieder auferwecken wird. Das ist göttliche Logik. Wäre von allein nie drauf gekommen. Wenn Gott uns zusagt, er bringt uns zum Ziel. Und wenn Gott zu uns zusagt, er führt uns gute Wege, dann sagt die menschliche Logik, mir geht's von morgens bis abends so gut, dass ich es kaum aushalte und mein ganzes Leben führe ich auf dem goldenen Teppich in den Wolken. Das ist menschliche Logik. Und wenn dann die Zeit mühsam und schwierig wird und wenn mein Leben nicht so verläuft, wie ich es erwarte, dann sagt irdische Logik, irgendwas ist falsch. Menschliche Logik sagt, hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Das ist menschliche Logik. Der Glaubende sagt, wenn Gott sagt, das muss mir alles zum Besten dienen, wenn ich sein Kind bin, dann wird er sagen, der Glaube sagen, es ist notwendig, es dient mir zum Segen. Wie schwer ist das? Wie viel ungleich schwerer war es für Abraham, der ja überhaupt keinen Vergleich hat? Dieser Glaube war und ist etwas Großes und Gewaltiges. Denn bis dahin war noch kein Mensch aus den Toten wiedererweckt worden. Abraham traute durch die Logik des Glaubens, und das war, was Gott zugesagt hat, hält er ganz gewiss. Und Gott ist kein Ding unmöglich. Das ist Gottes Logik. Was er zusagt, hält er gewiss. Was er verspricht, führt er auf alle Fälle hinaus. Ob ich es nun verstehe oder nicht, das ist Glaube. Das ist Glaube. Abraham traute durch die Logik des Glaubens Gott etwas zu, was ihm durch kein Wort gesagt worden war. Auch hatte er nie ein Beispiel aus dieser Erfahrung, aus seiner Glaubenserfahrung, hat ja vieles erfahren dafür. Er hat erlebt, wie wir mit 300 Mann ein ganzes Heer von Midianiter, so viele, dass sie unzählbar waren, geschlagen hat. Damit hatte Abraham kein Problem, da hatte er einen Erfahrungsschatz. Aber dass aus den Toten jemand wiederkommt, war für ihn einzigartig. Er betrat Neuland des Glaubensvertrauens hinsichtlich der Macht Gottes, der doch sein gegebenes Wort unmöglich zurückmachen könnte. Gott kann alles, bis auf eins. Wisst ihr, was das ist, was Gott nicht kann? Er kann nicht lügen. Wie viel unendlich viel leichter haben wir es, unseren Vater in Jesus Christus, das größte, herrliche und unserem natürlichen Verstehen unwahrscheinlichste zuzutrauen. Welch eine gewaltige Tat des Glaubens war die Bereitschaft Abrahams, den einzigen geliebten Sohn zu opfern. Und Gott geht mit ihm so weit, dass der Abrahams Messer schon in der Hand hat und so macht. Erst hat er ja gedacht, naja, vielleicht gibt es noch einen Ausweich, aber nein, dann muss er noch dem Sohn das Brennholz auf den Buckel packen und dann laufen die da zusammen. Und dann fragt der Sohn noch, ah ja, wo ist denn das Opfertier? Und dann bindet er den Isaak und legt ihn auf den Scheiterhaufen und dann lässt ihn Gott auch noch das Messer heben. Ich weiß nicht, ob je ein Mensch so in diese Nöte hineingeführt wurde. Und doch ist es nur ein Abglanz von dem, was der lebendige Gott mit seinem Sohn getan hat. Denn es ist ja ein Bild auf das, dass der lebendige, der liebende Gott das Leben seines einzigen, seines geliebten Sohnes hingegeben hat für dich und für mich. Abraham musste das mit dem Messer nicht zustechen. Gott hat aber zustechen lassen. Erst die Lanze in die Seite. Ich glaube, wir machen uns zu wenig Gedanken darüber, was es dem liebenden Gott gekostet hat. Wir denken immer nur von uns aus. Wir denken nicht von Gott aus. Lasst uns diese heilige Logik des Glaubens beweisen, auch wenn uns Gott immer wieder auf Neuland führt. Aber ist es nicht das Schöne in unserem Glaubensleben, dass wir in diesem Neuland Gottes wunderbare Hilfe und Hindurchführung erleben? Ich werde nie vergessen, einen alten Bruder, ich habe es ja schon mal gesagt, den ich besuchen durfte. Und ich stand weinend an seinem Bett, weil er wirklich ein Bild des Jammers war und sein ganzes Leben war nach menschlichem Ermessen wirklich nur noch schrecklich. Zweite Weltkrieg und dann gleich noch in Vietnam. Krank wiedergekommen, es war einfach nur hart. Und dann guckt mich der alte Mann an und hat eine kraftvolle Stimme und sagt, und der Herr hat es gut getan. Das ist der Unterschied zwischen Mensch und Geist. Der Herr schenkt es uns. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Amen.